Ich sag Hallo nach Hamburg. Willkommen, Volker Busch.
Ja, hallo. Ich grüße Sie in Bayern.
Zu Ihnen kommen in die Praxis, in die Ambulanz ja immer mehr, die überreizt und erschöpft wirken. Mhm. Warum sind Sie selber denn nicht?
Bin ich schon auch manchmal, ich gebe es zu. Aber ich nutze sicherlich auch ein paar Strategien, die ich meinen lieben Patientinnen und Patienten empfehle für mich. Wir alle haben ja Probleme und ich glaube, das ist für meine Patienten auch wichtig zu wissen, dass da jemand vor ihnen sitzt, dem es manchmal ganz genauso geht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Volker Busch, Psychiater und Neuromediziner.
Und mit mir in Hamburg verbunden und hat einen Haufen Tipps dabei, wie wir seelisch stabil durch diese unruhigen Zeiten kommen. Aber vielleicht erstmal haben Sie auch einen guten Witz für uns.
Also ein sehr schöner Witz ist, was ist der Unterschied zwischen einem Psychiater und seinem Patient?
Keiner wäre zu billig.
Der Unterschied ist, der Psychiater hat den Schlüssel. Finde ich klasse, weil es ein bisschen den Finger in die Wunde legt, dass auch wir als Psychiater unsere Probleme haben oder vielleicht auch eine kleine Meise, Schwierigkeiten, Stress oder ein bisschen komisch sind und Persönlichkeitsmerkmale haben, die seltsam sind. Wir alle sitzen letztlich im gleichen Boot und das hat was Verbindendes und was Schönes.
Ja, ich habe auch mal mit einem gesprochen, der meinte mit Blick in die Fußgängerzone, die meisten haben halt nur ihre Diagnose noch nicht.
Ja.
Aber Humor ist schon mal eine Waffe, oder? In
Absolut.
Diesen Zeiten.
Und eine wenig gezückte, möchte ich sagen. Humor steht heute eher am Pranger und wir verbieten ihn uns immer mehr, weil wir denken, Lachen geziemt sich nicht in einer Zeit, in der so viele Krisen stattfinden. Dabei sehen wir in der Forschung und auch beim Blick zurück in die Geschichte, dass Menschen Humor und Komik immer genutzt haben, um sich psychisch über Krisen hinwegzuhelfen. Also eigentlich würde ich sagen, mehr davon brauchen wir.
Ja, es gibt ja auch den schönen Begriff Galgenhumor. Jetzt ja. Ist Ihr Spezialgebiet in der Ambulanz der Psychiatrie an der Uni Regensburg Angst, Schmerz und Stress. Mhm. Aber alle drei gehören in gewissen Dosen doch auch zum Leben, oder?
Ja, genau. Und das ist in der Tat auch eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, die man mit dem Patienten zusammen beantworten muss. Ab wann werden bestimmte Beschwerden im Alltag krankheitswertig und wann sind sie noch völlig normal? Und das lässt sich nicht immer so ganz klar sagen wie bei dem Bluthochdruck oder bei erhöhten Zuckerwerten. Das kann man messen und dann relativ klar sagen. In der Psyche ist das schwieriger. Es wird dann krankheitswertig, wenn Menschen aufgrund von Angst und Stress im Alltag nicht mehr zurechtkommen. Wenn sie Beziehungen nicht mehr gut führen können, wenn es im Job nicht mehr funktioniert, wenn sie nicht mehr schlafen oder Symptome haben, unter denen sie wirklich leiden. Es ist also letztendlich ein Kontinuum von ein bisschen Beschwerden, die wir alle haben, zu sehr viel Beschwerden, die Gott sei Dank nur wenige haben und sehr unter ihnen leiden. Und irgendwo da in der Mitte versuche ich einzusteigen und die Hand zu reichen.
Und Angst, das hört man auch in manchen Popsongs, ist ja erstmal auch ein guter Ratgeber manchmal.
Ja.
Stress kann auch gut sein und anspornen. Mhm. Und was mir selber als Radiomann manchmal ein bisschen auf den Zeiger geht, wenn Kollegen, Kolleginnen im Boulevard mir dauernd einen entspannten Tag, eine entspannte Woche, eine entspannte Heimfahrt wünschen, soll und kann ich dauernd entspannt sein?
Ja, da merke ich das hohe Niveau dieser tollen Sendung. Großartig. Ich bin total glücklich, dass da stoßen Sie Türen auf. Wir reden heute viel zu schlecht über Stress und Angst, als wäre das etwas, was grundsätzlich immer negativ sei und unbedingt und um jeden Preis vermieden werden müsse. Und das ist tatsächlich falsch. Angst kann ein sehr guter Ratgeber sein. Angst kann mir sagen, was ist mir wichtig? Wo bin ich vorsichtig? Wo bin ich vielleicht jetzt etwas präziser als sonst? Und Stress kann mich in eine sehr, sehr starke Leistungsfähigkeit versetzen. Krankhaft werden diese Dinge erst, wenn sie eine bestimmte Dosis übersteigern. Aber es kann kein Ziel sein, und das steht leider in vielen Ratgebern, Angst komplett auszumerzen oder Stress immer aus dem Weg zu gehen. Das ist kein sinnvolles Vorgehen.
Wobei Sie in Ihrem Buch Kopf hoch auch sagen, es gibt tatsächlich immer größere Gruppen, die in so einen inneren Tumult geraten und aus dem Gleichgewicht. Mhm. Und das liegt auch dran, dass Unsicherheit das Gefühl dieser Zeit ist. Und die Welt hat ihre Vorhersehbarkeit verloren. Mhm. Dann wäre der erste Schritt für mich zu sagen, ja, so ist es.
Ja, das klingt fast so ein bisschen laissez-faire, so dass man sich zurücklehnt und dann alles auf sie zukommen lässt. So weit würde ich vielleicht gar nicht gehen. Aber es ist schon sinnvoll, dass man sich zugesteht oder anerkennt, dass die Welt, so wie wir sie derzeit erleben, unheimlich komplex geworden ist und auch kompliziert, was ja nicht das Gleiche ist. Aber beides führt dazu, dass sie in vielerlei Hinsicht nicht mehr so gewiss ist, wie wir es vielleicht die letzten 30 Jahre gewohnt waren. Und das ist erstmal neu für uns und das ist schwer auszuhalten.
Und es gibt auch keinen Zug, mit dem ich dorthin zurückreisen kann.
Ja, das denke ich auch, genau. Und es sieht nirgendwo so aus, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch, als kämen wir in diese Zeiten zurück, wo die Dinge vorhersehbar waren. Sie werden wahrscheinlich etwas schneller, veränderlicher. Und insofern, glaube ich, müssen wir lernen, mit der Ungewissheit etwas zu leben. Und ich wollte mit diesem Buch eine Hand reichen und Menschen helfen, ungewisse Zustände besser auszuhalten, um keine Lebensqualität zu verlieren.
Ja, und es ist immer der Blickwinkel, den Sie dann verändern und sagen, ja, unsichere Zeiten sind's, aber die setzen auch Fantasie und Kräfte frei.
Das ist eigentlich so ein zentraler Punkt, der mir sehr wichtig war. Unsicherheit ist natürlich zunächst mal kein schönes Gefühl. Aber Unsicherheit sorgt im Gehirn für eine Leistungssteigerung. Wir können heute messen, dass wenn ein Mensch unsicher ist, er viel sorgfältiger denkt. Die Sinnesorgane werden geschärft. Wir kriegen also mehr mit aus der Umwelt. Auch kreative Denkzentren werden angeworfen. Also soll heißen, Unsicherheit macht uns leistungsfähiger. Und das steht im Widerspruch zu dem Gefühl, was es in uns auslöst. Unsicherheit ist nichts Schönes. Es fühlt sich nicht angenehm an. Wir wollen lieber Komfort. Das ist alles total menschlich und verständlich. Aber die Wahrheit ist, Unsicherheit schubst uns aus der Komfortzone. Und das ist was Gutes, weil wir aus dieser Unsicherheit ganz, ganz viel Tolles produzieren können, was wir in Bequemlichkeit nicht geschaffen hätten.
Sie hören die Sprechstunde von Professor Busch auf Bayern 2 Radio und gleich gehen Tausende beschwingt in die Zukunft, wenn Sie noch ganz kompakt die Tipps verinnerlichen. Zukunft entsteht immer im Tun, nicht durch Zuschauen. Sie die Möglichkeiten, nicht immer nur Verlust und Verzicht. Risiko und Ungewissheit aushalten, das Erreichbare angehen. Ist es ein bisschen dieser alte Spruch, Einsicht in das, was ich ändern kann und das andere sich da nicht aufreiben, was nicht in meiner Macht liegt?
Ja, da ist viel Wahres dran. Wenn wir unsere Energie auf das fokussieren würden, was wir bewerkstelligen kann, und das ist meist mehr, als man denkt, dann ging es uns besser. Und wenn wir die Energie einsparen würden für Dinge, an denen wir uns abarbeiten, dann wäre schon den meisten sehr stark geholfen.
Ich dachte mir nur beim Durchlesen, ein Tipp klang ein bisschen wie von der Oma für Seelenheil aus der Zeit gefallen.
Von der Oma kommen gute Tipps, nicht nur Kochrezepte.
Allerdings, vorm Schlafengehen ins Tagebuch gute Dinge notieren.
Ganz genau. Das ist sogar ein sehr moderner Tipp, der, wie ich glaube, von Jahr zu Jahr aktueller wird. Also wir haben ihn noch nötiger als die Oma, denn wir lassen uns heute von so viel Negativität aufladen, dass es umso wichtiger wird, mit seinem Kopf etwas pfleglicher umzugehen. Wir können heute messen, dass Menschen, die mit etwas Gutem ins Bett gehen, also indem sie ein Fotoalbum durchschauen oder ein Reiseprospekt oder eben auch was Schönes in ihr Tagebuch schreiben, sich vielleicht gut unterhalten, irgendwas Lustiges hören, einen Podcast, irgendwas Schönes, dass sie nicht nur tiefer schlafen, sondern auch sich am Morgen erholter und leistungsfähiger fühlen. Allein dadurch, dass man den Tag nicht mit den Tagesthemen und den Kriegsgeschehen der Welt beendet hat. Und das ist schon ein relevanter Punkt, den wir ein Stück weit beeinflussen können und auch beherzigen sollten.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2. Volker Busch. Gehirn gehört.
Ja, was? Fehlt da nicht was?
Das ist richtig, wie schön, das wusste ich gar nicht. Das ist der Titel meines geliebten Podcasts, den ich mache. Ja, genau, Gehirn gehört.
Ja, da kommt auch nichts mehr.
Nein, da kommt nichts
vom
mehr.
Vom Hirn.
Nein, das soll zum Nachdenken anregen. Das Gehirn wird hier nicht gesehen, sondern gehört. Es ist ja ein Podcast und das ist der Sinn der Sache. Einfach über die Sprache etwas Spannendes und Lustiges über unser Gehirn erzählen. Neues aus der Welt von Geist und Neurowissenschaft und das rein über die Stimme. Und das funktioniert sehr gut. Ich mache diesen Podcast total gerne und liebe ihn über alles.
Und ziemlich erfolgreich war auch ihr Debüt, Sachbuch, ja. Der Erstling, Kopffrei. Da ging es um Wege aus dieser digitalen Reizüberflutung. Jetzt seit ein paar Wochen heraus, Kopf hoch, ist ein bisschen weiter gefasst. Da geht es um mentale Immunabwehr. Mhm. Die Welt spielt verrückt, wie werd ich's nicht? Weil Sie schon erleben in den letzten Jahren, es drehen mehr durch.
Ja, schon, merkt man. Also interessant ist, dass die klassischen psychiatrischen Erkrankungen in ihrer Häufigkeit nicht zunehmen. Gemeint ist eine bipolare Störung, eine Schizophrenie, Begriffe, die jeder kennt, Autismus. Das sind Dinge, die verändern sich gar nicht in ihrer Häufigkeit, egal ob Menschen in Krisen sind oder nicht. Was sich aber verändert und was deutlich zunimmt, sind psychische Beschwerden von depressiven Gefühlen oder ängstlichen Gedanken, also Sorgen und damit verbunden auch Schmerzen und Schlafstörungen und so weiter. Und damit stellen sich Menschen bei mir und meinen Kolleginnen und Kollegen vor. Wir merken das also alle. Und sie haben sehr viel mit der Welt zu tun.
Weil auch die Menschen, das habe ich gelernt in Ihrem Buch, es ja leider lieben, Dramen.
Ja,
und Apokalypsen aufzusaugen.
Ja, das stimmt. Wir haben ein bisschen, sind wir auch selber schuld. Nicht nur die Weltverhältnisse, sondern wir lassen es halt auch alles in unseren Kopf. Ich glaube persönlich gar nicht, dass die Welt so viel schlechter geworden ist. Wir erfahren nur mehr. Wir haben einfach früher viele Dinge nicht erfahren, die sich in der Welt ereignet haben. Und heute lassen wir sie in unser Wohnzimmer, an unseren Schreibtisch. Und manche lassen die Welt sogar über ihr Handy oder Laptop mit ins Bett.
Allein die Taktung, wenn ich an meine Eltern denke, da gab es die Mainpost morgens und die Tagesschau abends.
Ja, und das war's.
Das war's.
Und den Rest hat man mit seinem Leben weitergemacht. Ne?
Ja, jetzt habe ich es im Sekundentakt online.
Und wir haben etwas, was man Konfetti-Konsum nennt in unserer Sprache darüber. Das bedeutet, dass wir auch immer wieder so zwischendurch on the fly die Dinge diskutieren oder beziehungsweise konsumieren. Das heißt, in der Straßenbahn zwischen zwei Stationen oder wenn wir im Café sitzen, auf den Partner warten oder in der Supermarktkassenschlange. Also immer dann, wenn sich kurz zwei, drei Minuten auftun des geistigen Nichtstuns, ist sofort das Handy da und wir laden uns wieder auf mit Dingen über die Welt. Und das führt jetzt nicht dazu, dass ja jeder krank wird, um Gottes Willen. Also die meisten können das schon in gewisser Distanz von sich halten. Aber wenn ein Mensch etwas labiler ist oder er hat sowieso gerade schon Gewichte in seinem Rucksack, er hat vielleicht eine Krise in der Partnerschaft, er hat Probleme am Arbeitsplatz, eine schwere Erkrankung, dann treffen ihn diese Dinge, die da in der Welt passieren, einfach viel, viel stärker im Herzen. Und das kann dann das Traggewicht in diesem Rucksack, ich bleibe kurz bei dem Bild, so stark erhöhen, dass man dann auch schon mal in die Knie geht. Und genau das beobachte ich und genau deswegen wollte ich dieses Buch Kopf hoch schreiben.
Wenn da einer ins Wackeln kommt, dann könnten Sie auch mal empfehlen, lass die Woche mal Nachrichten sein.
Ach, ich weiß gar nicht. Ich bin gar kein Freund. Ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, hey, du solltest gar keine Nachrichten mehr konsumieren. Das finde ich keine Lösung. Wir müssen ja informiert sein. Nur weil wir wissen, was in der Welt passiert, können wir ja auch Dinge verändern, die uns unzufrieden machen. Wenn wir so eine, ich sag's mal etwas salopp, Scheißegal-Haltung hätten, Verzeihung, dann würden wir ja in der Welt nie die Dinge zum Besseren verändern. Insofern ist volle Abstinenz keine Lösung. Aber wir sollten anders konsumieren. Wir sollten hochwertige, und das haben wir in Deutschland, Qualitätsjournalismus konsumieren. Gute Radiosendungen, gute Zeitungen, die wir haben, wo Informationen mit ein bisschen mehr Kontext geliefert werden, mit Pro und Contra und nicht einfach nur Schlagzeilenniveau wie bei TikTok. Wir müssen uns vorstellen, dass über 70% der jungen Menschen unter 20 die Dinge, die in der Welt passieren, nur noch über Social Media mitbekommen. Und in dieser Verkürzung entsteht halt auch schnell Verzerrung. Und das ist die Gefahr. Wenn ich mir vorstelle, was meine Kinder schon teilweise auf den Schulhöfen zwischen zwei Schulstunden über TikTok für Videos über Palästina und Israel sehen müssen, da wird einem schlecht. Und niemand ist da, der es korrigiert, der es einordnet, der Hintergründe liefert. Dann ist das für ein Gehirn unheimlich schwer aufzunehmen, erst recht bei so komplexen Hintergründen.
Und dann kommt's ins Grübeln und es denkt in einem. Nur wo ist da dann der Knopf zum Abschalten?
Ja. Was generell praktisch nie hilft, ist, sich zu zwingen, nicht an etwas zu denken oder sich vorzunehmen, mit Kraft sich nicht um etwas zu sorgen. Das kennen wir wahrscheinlich alle aus der Erfahrung, das schaffen also wirklich nur die wenigsten. Aber was zum Beispiel sehr gut helfen kann, ist etwas mit den Händen zu tun. Denn sobald wir etwas handwerken, etwas bauen, von Gartenarbeit angefangen, über das Zusammenhämmern von einem Tisch oder was auch immer.
Malen auch?
Ja, natürlich, absolut.
Tischtennis spielen.
Von mir aus, genau. Sobald wir etwas mit den Händen tun, gelingt es unseren hyperaktiven Geist, den wir heute alle haben, viel leichter runterzufahren, als wenn wir nur uns zwingen, nicht an etwas zu denken. Und genau aus dem Grund kann uns Fernsehen nicht so gut abschalten, wie in den Wald klettern zu gehen oder zu kochen. Weil wenn wir etwas machen, gelingt es uns leichter abzuschalten.
Da sollte man manchmal abends die Weltlage wegkochen.
Ja, zum Beispiel.
Und wenn ich abends den Ingo Zamperoni noch sehe, der endet ja immer mit, bleiben Sie zuversichtlich. Ja. Das könnte auch von Ihnen sein, oder?
Ja, ach, ich weiß nicht, wenn man das so als Spruch einfach nur so hinschleudert, dann wirkt das wie eine Phrase. Ich weiß gar nicht, ob das Menschen so viel hilft. Aber Sie haben natürlich recht, wo ich schon versuche, ist Menschen Zuversicht zu erzeugen. Und zwar nicht im Sinne einer billigen Hoffnung nach dem Motto, es wird schon alles gut, das ist ja leider nicht so, sondern sich auf das Mögliche zu fokussieren. Und das ist ein Aspekt, der zieht sich wie ein roter Faden durch meine Therapie. Jeder Mensch hat bei fast jedem Problem, das er im Leben hat, so schwer es im Rucksack liegt, immer Möglichkeiten, es irgendwie zu gestalten. Wir können es nicht immer lösen und wir können ohne fremde Hilfe nicht immer alles auf dem Weg schaffen, das gehört auch zur Wahrheit, aber wir können immer etwas tun. Jeder, der Eheprobleme hat, kann etwas an der Partnerschaft arbeiten. Jeder, der eine Krankheit hat, kann irgendwas Gutes für sich tun, damit der Körper schneller heilt. Wir können immer was machen und Fokus auf das Mögliche, das erzeugt Zuversicht.
Bayern 2, 1:1 und mit mir in Hamburg verbunden, der Neurologe und Psychiater Professor Volker Busch.
Hallo.
Geboren im Dezember 1971 in Neuwied am Rhein bei Koblenz.
Woher wissen Sie das? Das stimmt.
Tja, ich könnte jetzt sagen, ich habe meine ganze Ausbildung dazu hergenommen, um das rauszufinden.
Aber es steht wahrscheinlich irgendwo im Internet.
Es steht sogar in Wikipedia. Ja. Welche Rolle spielte denn daheim im Rheinland der Humor?
Oh, riesige Rolle. Wir sind ja noch Mittelrhein, also wir haben ja mit den Kölnern noch nicht ganz so viel zu tun, aber mein Vater war viel in Köln, ich war viel in Köln, also hat uns schon sehr geprägt, diese Gegend. Und wir können schnell Kontakt knüpfen, wir können schnell miteinander lachen und uns über etwas freuen und die gute Seite in Dingen sehen. Und das habe ich, glaube ich, so ein bisschen in die Oberpfalz auch mitbringen dürfen.
In Regensburg sind Sie ja jetzt. Mhm. Und von Ihnen habe ich mir rausgestrichen ein Zitat, ich hatte eine behütete und nahezu langweilige Kindheit. Ja. Nur weitergedacht, besser geht's eigentlich nicht, oder?
Ja, genau. Ich habe das geschrieben in irgendeinem Lebenslauf, ich erinnere mich sogar an den Satz, weil ja viele Menschen heute irgendwie ganz, ganz schnell irgendein schicksalhaftes Ereignis von sich nach außen kehren. Aber ich hatte wirklich das Glück, dass mir bislang noch nie irgendwie was wirklich Schlimmes passiert ist. Und deswegen habe ich so in einem etwas ironischen Ton gesagt, das ist fast ein bisschen langweilig.
Da werden natürlich einige sagen, ja, da hat der Herr Professor leicht reden. Aber da kommen wir noch dazu.
Ja.
Es gab auch einen Einschnitt bei Ihnen.
Ja, gab es schon, ja klar.
Aber jetzt erstmal die Teenie-Zeit, kann ich ja rechnen. Das ist dann 84 folgende. Welche Bands haben Sie gehört?
Also ich habe sehr gerne Toto gehört. Ich weiß nicht, ob man sie noch kennt.
Rosanna.
Ganz genau. Ich stimme gleich ein. Ich liebe sie. Unheimlich tolle Musiker. Ich gehe auch jetzt
schon zu perfekt.
Ja, aber mega. Ich mag sie gerne. Ich gehe jetzt in München, spielen sie auf dem Tollwood. Da werde ich wieder hingehen. Sie sind mittlerweile auch ergraut, aber ich auch. Insofern ist es in Ordnung. Ich habe sie geliebt, weil ich den Schlagzeuger mochte. Ich habe lange Schlagzeug gespielt und ich habe seine Spielweise natürlich nicht ansatzweise nachahmen können, aber ich fand sie immer ganz toll. Das hat mich sehr motiviert.
Das wäre es schon gewesen, gell? Mhm. Rockstar oder Band auf Tour.
Ja, ja. Ich war schon lange Zeit auf dem Trip, Musiker zu werden, aber das Talent hat letztlich nicht gereicht. Ich hatte zwar ein Stipendium für ein Studium am PIT in Los Angeles, aber nur ein Teilstipendium, ja. Und ganz ehrlich, meine Eltern hätten es nicht verstanden, das zu tun. Und das gebe ich zu, ich war zu feige, mir das restliche Geld aufzunehmen, einen Kredit aufzunehmen, da fehlte mir der Mut und dann ist dieser Traum irgendwo zerplatzt. Ich habe dann noch lange Schlagzeug gespielt, auch noch Unterricht gegeben als Lehrer in meinem Studium, aber ich bin sehr glücklich geworden mit der Medizin. Aber wenn ich heute einen tollen Schlagzeuger höre, dann kriege ich eine leichte Träne ins Auge, das gebe ich zu.
Haben Sie im Keller noch eins stehen?
Ja, jetzt wieder. Ich hatte lange keins und jetzt habe ich es freigeräumt, einen Raum und bin kurz davor, mir wieder ein neues zu kaufen.
Man kann sich auch Dinge wegtrommeln. Aber es ist ein erstaunlicher Weg, den Sie genommen haben. Ich rede ja mit einem Professor für Psychiatrie, die Eltern keine Akademiker. Mhm. Der Sohn macht nach dem Abi Zivildienst beim Roten Kreuz, wird erstmal Rettungssanitäter, dann ab nach Halle, Medizinstudium 1993. Stimmt. Das waren doch die wilden Aufbruchsjahre.
Ja. Ja.
Welche Bilder kommen da hoch?
Ein Bild von einer Stadt, in der es nichts gab. Also es war drei Jahre nach der Wiedervereinigung kein Kino, kein schickes Restaurant. Es gab nicht mal ein Hallenbad. Ich hatte in meiner Wohnung keine Waschmaschine, kein Auto. Ich hatte kein Telefon, nichts. Es war nichts, was wir so heute als ganz normal bezeichnen, war da. Mein Abitur war aber nicht so fantastisch, dass sich jede Universität nach mir gerissen hätte. Und ich wollte dann irgendwann anfangen mit der Berufsausbildung, hatte ich zwei Jahre warten dürfen und das war auch gut so. Und dann wollte ich aber unbedingt studieren und dann habe ich halt dort einen Studienplatz bekommen. Und das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Es war eine unfassbar intensive Zeit. Wie gesagt, Musik gemacht, unheimlich nette Menschen kennengelernt. Wir haben sehr viel selber gemacht. Das war so eine Pionierzeit. Man hat sich aus Paletten Tische gebaut, um irgendwelche Kneipen und Cafés zu bestücken. Kinos, die dann entstanden, haben noch mit DIA-Leinwänden gearbeitet und Discos in irgendwelchen Stockwerken von Wohnhäusern
mit Kassettenrekordern. Daher kommt ihr hohes Lied auf die Improvisation.
Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich habe es geliebt und bin dann auch die ganze Zeit dort geblieben.
Bis zum zweiten Halt, Studienende, Uni Regensburg. Sie haben die Stadt mal besucht, Sie haben ein paar ausgetestet in Bayern, aber in Regensburg waren Sie am Tag der Sonnenfinsternis, August 99.
Stimmt, genau so war es.
Warum wird es diese Stadt?
Just an dem Tag der Sonnenfinsternis, das war irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, Mitte August, würde ich jetzt schätzen, war ich eben zufällig in Regensburg. Und das war ein skurriler Tag, das habe ich noch nie erlebt. Wir standen mit ganz vielen Fremden, die ich alle nicht kannte, auf der Steinernen Brücke. Das ist das Wahrzeichen Regensburgs, eine ganz alte Steinbrücke, wunderschön. Die führt so über eine Insel in die Altstadt. Und dort haben wir mit Brillen auf dem Kopf in diese Sonne geguckt, um keine Netzhautschäden zu bekommen. Und wir haben gelacht und ich habe viele Menschen kennengelernt, zufälligerweise dann auch meine spätere Vermieterin. Und es war ein so unglaublich schöner Tag, dass ich mich verliebt habe über Kopf und Gehirn sozusagen in Regensburg. Und dabei ist es geblieben.
Aber die Herzenssache war ja die Neurologie gar nicht anfangs. Ich habe irgendwo gesehen, Sie wollten Gynäkologe werden. Ja. Warum denn?
Ich weiß nicht. Irgendwie meine Freundin und sagte mir, du kannst gut mit Frauen und ich sollte das unbedingt machen. Und ich hatte aber gar keine so großen Bestrebungen. Ich konnte mir das vorstellen. Gynäkologie ist schon auch ein schönes Fach, weil man neben vielen Krankheiten, die man behandelt, auch viel mit Geburt zu tun hat und damit eigentlich so mit dem Schönsten, was Menschen erleben dürfen. Und insofern, ich fand das schon attraktiv und spannend, auch die Mischung aus Chirurgie und dem Konservativen. Aber durch den Zufall, weil alle Plätze belegt waren, musste ich in die Neurologie. Und es war so spannend. Ich kam dort an den späteren Präsidenten der Deutschen Kopfschmerzgesellschaft, habe dann die Ambulanz dort geführt, habe relativ bald sogar ein Buch geschrieben, meine ersten zwei Jahre Erfahrungen. Bin dann da geblieben, habe die Kopfschmerzambulanz übernommen irgendwann und bin begeisterter Neurologe geworden.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Volker Busch. Wir sind alle kleine Narzissten.
Ja, was? Wir zwei auch?
Ich kenne sie noch nicht persönlich, aber ich würde einfach mal sagen, wir haben alle etwas in uns.
Ja, ja, sonst wäre ich vielleicht nicht im Radio und Sie wären kein Vortragskünstler. Bestimmt. In großen Hallen.
Ja, genau so ist es. Ja.
Aber wer viel gelten will, der muss auch einiges durchmachen. Sie streifen in Ihrem Buch, dass es Ihnen vor 15 Jahren mal so richtig schlecht ging. Ausgerechnet dem Meister fürs Wohlbefinden.
Vor 10 Jahren.
Was war denn da los?
Naja, ich war ein klassischer Mediziner, der viel Wissenschaft gemacht hat, viele Menschen behandelt hat und den Job auch sehr gerne gemacht hat, aber eben auch unheimlich gerne auf Bühnen stand. Und beides zusammen war einfach sehr viel. Dann kam dazu, dass ich dann junger Papa war und meine beiden Kinder auch in relativ schneller Folge hintereinander auf die Welt kamen und ich meiner Frau kein guter Ehemann, glaube ich, war oder Vater für die Kinder, weil ich viel weg war. Oberärztlich tätig plus dann Vorträge am Wochenende, am Abend und ich war oft drei Nächte in der Woche nicht da. Und das war dann zu viel und dann ging es mir auch schlecht. Ich würde nicht denken, dass ich einen Burnout hatte, so schlimm war es nicht, aber ich merkte, dass es so nicht weitergehen kann und darf. Es war eine Art Lebenskrise und musste mich dann entscheiden, was ich tun will. Und vielleicht kennen das unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man so sozialisiert wird, jahrelang in eine Richtung zu gehen und merkt, dass es ein Irrtum ist, dass es gar nicht so der Weg ist, den man gehen möchte. Den Mut zu haben, umzukehren und eine andere Richtung einzunehmen, das fällt schwer. Und das fällt mir genauso schwer, auch wenn ich vom Fach bin und andere berate. Ich bin ja auch Mensch, mache die Fehler auch. Und hier hat mir meine Frau, mit der ich bis heute glücklicherweise zusammen bin, auch sehr geholfen, weil sie sagte, hey Volker, du willst doch eigentlich gar nicht Chefarzt werden. So schön das ist, ein bisschen Narzissmus. Aber das ist doch gar nicht dein wirklicher Wunsch. Dein wirklicher Wunsch ist, dass du doch neben der Arbeit mit deinen Patienten rausgehen willst, was machen willst, was erzählen möchtest, schreiben möchtest, Podcast machen möchtest und so weiter. Und da hatte sie recht. Und dann habe ich mich getraut, meine Stelle zu halbieren und bin jetzt auch nur noch Teilzeitarzt an der Klinik und bin die andere Zeit unterwegs, schreibe meine Bücher, Kopf frei, Kopf hoch oder halte Vorträge oder mache Gehirn gehört oder unsere schöne Radiosendung heute. Das alles wäre ja nicht möglich bei 100% Kliniktätigkeit. Und das ist für mich wunderschön, auch wenn ich wahrscheinlich nie wieder irgendwo Chefarzt werde. Aber das ist okay.
Was Ihren Vorgesetzten auch fassungslos gemacht hat, ja, habe ich gelesen. Und manche werden beim Zuhören wahrscheinlich auch an diesen Horvath-Spruch gedacht haben, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Ja, ist das auch ein Problem Ihrer Patienten, dass die in Anführungszeichen ein falsches Leben führen?
Oft, ja. Und man kann nicht lange Zeit Rollen spielen, wenn man es nicht in sich trägt und fühlt. Wir alle müssen uns so ein bisschen anpassen und wir müssen alle oft im Alltag Dinge tun, die wir nicht mögen. Das gehört auch zum Menschsein dazu. Das ist auch nicht schlimm. Aber wenn wir so ein komplettes Leben führen, was nicht unseres ist, dann kostet das sehr, sehr viel Glück und Lebensqualität. Und dann kann man manchmal als Psychotherapeut auch darauf ansprechen und Menschen begleiten, helfen, ihren Weg zu finden.
Ihr Weg war letztlich Wissenschaft verständlich machen, in Hallen auftreten vor bis zu 5000 Leuten. Sie haben sich dann hingesetzt, ein Buch geschrieben. Das Debüt war gleich ein Bestseller. Kopf frei zählt zu den 12 bestverkauften Sachbüchern 2021. Ja. Das Thema im Grunde nicht neu, also Überforderung und Konzentrationsverlust. Wir ersaufen im Smartphone und in jeder Straßenbahn, das merke ich auch, gibt es noch 2 oder 3, die noch aus dem Fenster schauen. Der Rest in die kleine Kiste. Aber Sie sagen, es hat jetzt langsam was gesellschaftlich Pathologisches.
Ja, schon, weil ich merke, dass viele Menschen den Großteil dessen, was sie von der Welt mitbekommen, nur noch auf 4 Zoll mitbekommen und die eigentliche Welt hinter dem Bildschirm als solche gar nicht mehr sehen. Und das tut mir immer sehr weh, weil das Leben gestalten können wir eben nur hinter dem Bildschirm. Und ich versuche, so viel wie es irgend geht, sowohl meinen Kindern als auch meinen Studenten und meinen Patienten bei aller Begeisterung für Bildschirme, trotzdem sie zu animieren, rauszugehen, das Leben zu leben, echte Beziehungen zu knüpfen, echten Blickkontakt aufzunehmen, echte Gespräche zu führen und mit den Händen etwas zu tun und versuche mich auch selber dran natürlich zu halten.
Ist öfter mal nixen. Das Wort gibt es tatsächlich.
Ja, das gibt es. Ich kann das auch nicht. Ich habe immer von chillen gesprochen. Meinen Studenten sage ich immer, man muss mehr chillen. Und ich meinte eigentlich offline. Also diese digitale Nabelschnur mal zu durchtrennen, die uns so ständig versorgt mit irgendwelchen
und
Informationen.
Nixen ist aus...
Und nixen kommt aber gar nicht, hat mit chillen gar nichts zu tun. Das kommt aus dem Holländischen, wird mit K und mit S geschrieben und heißt so viel nixen, so viel wie geistiges Nichtstun. Also von mir aus wirklich im ICE, in der Straßenbahn sitzen, aus dem Fenster gucken oder wandern gehen und in der Hängematte liegen und in den Himmel gucken, träumen und eben nicht konsumieren. Also chillen minus Handy ist gleich nixen.
Also wirklich nichts machen, unerhört.
Genau. Unerhört, aber heilsam. Und wissen Sie warum? Weil dann ein ganz, ganz besonderes Netzwerk hochfährt im Gehirn. Und zwar nur dann. Und dieses Netzwerk heißt kurz DMN, Default Mode Network. Und dieses Netzwerk, das räumt unseren Schädel auf. Das sorgt dafür, dass bestimmte Gedanken in die Ecke gestellt werden, dass aber auch neue Verknüpfungen entstehen. Also wir assoziieren, wir kommen auf neue Ideen, vielleicht Lösungen für Probleme. Das alles passiert beim Nixen und niemals beim Konsumieren. Und deswegen rate ich jedem Menschen, der so einen kleinen Rucksack mit sich rumträgt und Sorgen, Probleme hat, die bewusst mal auf die Seite zu schieben und nicht so angestrengt darüber nachzugrübeln, sondern ab und an zu nixen. Und dann sorgt in vielen Fällen das Gehirn von selber für eine Lösung.
Und wenn man mit dem Nixen mal durch ist, dann haben Sie noch handfeste Tipps, zum Beispiel einen Denksessel in der Wohnung einrichten. Mhm. Da setze ich mich nur abends um 6 rein und da wird gegrübelt. Und wenn ich aufstehe, wende ich mich anderen Dingen zu. Oder, das fand ich enorm stark, der stille Korridor in einer Firma. Ja. Zwischen 9 und 11 keine Kommunikation nach innen und außen. Also das heißt, Mailverkehr wird abgeschaltet. Mhm. Und jeder sitzt konzentriert an Dingen, die sich so bewältigen lassen. Mhm. 2 ganze lange Stunden. Was ist denn die Erfahrung bislang?
Die Erfahrung ist fantastisch. Ich habe das zigmal umgesetzt in verschiedenen Unternehmen, mittelständische, größere Abteilungen, größeren Unternehmen. Stiller Korridor meint, wie Sie schon sagen, einen Zeitraum festzuhalten, an dem es keine interne Kommunikation gibt, irgendwelche Calls und Videonachrichten oder Anrufe, Telefonate, sondern man kann sich mit den Dingen beschäftigen, die gerade jetzt wirklich wichtig sind. Also eine Art Fokuszeit. Und wenn Menschen fokussiert ihre Aufmerksamkeit auf etwas Wichtiges lenken dürfen und ganz versinken können in dieser Sache und nicht so viel abgelenkt und gestört werden, dann sind sie nicht nur besser in dem, was sie dann arbeiten, sondern, und das finde ich das Spannende, sie kommen viel weniger gestresst nach Hause. Es gibt Untersuchungen, die zitiere ich auch in dem Buch, die zeigen, dass unser Cortisol, also das ist ein Stresshormon im Blut, geringer ist, wenn man eine Stunde Fokus hatte bei einem 8-stündigen Arbeitstag. Man tut sich also auch gesundheitlich etwas Gutes und erlebt seinen Tag als gelungener und kommt zufriedener nach Hause, wenn man ein bisschen Fokus zurückentdeckt. Und dafür ist der stille Korridor eine wirksame Technik.
Also 1 oder 2 Stunden ohne Unterbrechung erleben wahrscheinlich die meisten nicht mehr im Büro. Und
wo wir bei der Zeit nicht.
Sind schon mal, Sie plädieren für die alte Armbanduhr, nicht aufs Smartphone schauen. Und wo wir bei der Zeit sind, hören wir jetzt mal der Novak zu, alias Rebecca Meyer aus dem Landkreis Regensburg. Ein neues Jahr.
Ich sitze in meinem Zimmer, in schizophrenem Gelb und ich drehe am Dimmer für ein bisschen heile Welt und ich warte, bis mein Nachbar verschwindet, dann geh ich erst raus. Ein neues Jahr, neues Glück. Wer bringt die Liebe zurück zu mir? Ich weiß nur eins, dass ich heute nichts riskiere und bleib hier ganz allein. Mein Korridor strahlt im melancholischen Mittelgrau. An der Haustür hat's geklingelt, scheiße, welche blöde Sau. Sterb ich jetzt in meiner privaten Sphäre, da mach ich nicht auf.
Bayern 2, 1:1, der Talk und mit mir in Hamburg verbunden, der Psychiater und Neurologe Volker Busch, der sich auch mit dem Erinnern beschäftigt. Jetzt habe ich gesehen, 1/3 bis die Hälfte unserer Erinnerungen sind getestet, nachweislich falsch. Mhm. Boah, ist aber eine harte Quote.
Muss uns aber nicht traurig stimmen, denn die Aufgabe unseres Gehirns war nie, ein sauberer Chroniker zu sein, wie ein Geschichtsschreiber, der genau notiert, was wann exakt passiert ist. Sondern die Aufgabe unseres Gehirns war von jeher, ungefähr die Vergangenheit zu erinnern, um bestmögliche Vorhersagen für die Zukunft zu machen. Hauptsache, man weiß in etwa oder fühlt sich sicher bei dem, was man tun will. Die Zukunft ist dem Gehirn immer wichtig als die ganz saubere Erinnerung der Vergangenheit.
Und am Ende erzählt sich jeder sein Leben stimmig?
Also so, dass es für ihn passt. Wir haben ja die Eigenschaft, Dinge passend zu machen, wenn sie nicht passend sind. Und oft orten wir die Tatsächlichkeiten so um, dass sie zu unserem Weltbild passen oder zu unserer Einstellung. Also wenn man Menschen beobachtet, gerade Männer haben hier diesbezüglich eine begnadenswerte Fähigkeit, sich ihre eigene Vergangenheit gut zu reden. Und je häufiger sie am Stammtisch mit ihren Kumpels in der Kneipe die Geschichten von Jahr zu Jahr zu wiederholen, desto fantastischer und kreativer werden sie und sie entfernen sich immer mehr von der Wahrheit. Aber sie fühlen sich immer besser an.
Und eine schöne Geschichte ist einfach was wert.
Ja, absolut, genau so ist es. Ja, den Menschen ist es wichtiger, Geschichten zu erzählen, die sich gut anfühlen, als Geschichten, die stimmen. Und deswegen verbreiten sich ja auch viele Verschwörungstheorien oder auch viele Religionen. Es geht nicht um die Wahrheit, sondern es geht darum, wie fühle ich mich damit und gibt es mir Sicherheit? Gibt es mir das Gefühl, dass das so richtig und stimmig ist? Und dann erzähle ich es auch so weiter.
Dann funktioniert das leider auch mit dem Postfaktischen.
Ja, das ist das Problem. Wenn da draußen Demagogen die Fähigkeit haben, Menschen genau die Geschichten zu erzählen, die sie hören wollen, und etwas in ihnen zu entzünden, dann kann sich das wie ein Virus verbreiten. Ich will ja keine Namen nennen, aber es gibt amerikanische Ex-Präsidenten, die es durch viele, viele Tippsgeber in ihrem Umfeld schaffen, die Menschen genau da zu berühren bei dem, was sie hören wollen. Und ihnen Narrative und Geschichten einzureden, die zwar völliger Quatsch sind, aber die sich richtig anfühlen. Und das kann natürlich auch gefährlich werden.
Oder wenn wir Pech haben, künftige Präsidenten.
Ich wollte es nicht so sagen.
Ich dachte mir nur beim Lesen Ihres Buches, ich habe mich erinnert an Stephen Hawking, der meinte mal, er hat manchmal das Gefühl, dass es so eine Erkenntnisgrenze gibt, wenn er über schwarze Löcher nachdenkt und den Urknall, dass das vielleicht eingebaut ist, dass man sich selbst gar nicht auf den Grund kommt.
Und genau darin liegt ja die Gefahr. Ich glaube, dass er völlig recht hat. Ich habe nicht ansatzweise die Intelligenz von ihm.
Ich meine, dass das Gehirn sich selbst auch nicht erkennen kann zur Gänze.
Nein, das können wir sicherlich nicht. Und in dieser Unfähigkeit entsteht dieses ganz schreckliche Gefühl für uns Menschen. Wenn wir über so Dinge reden wie, was ist mit dem Leben nach dem Tod? Oder was passiert mit dem Weltall jenseits der Unendlichkeit? Das sind ja Fragen, die können wir nicht beantworten. Und das ist für uns eigentlich so schlimm, weil wir kausalitätsbedürftig sind. Wir wollen Antworten finden.
Und wenn warum denke ich, was ich denke?
Ja, genau, an so Metaebene. Und weil wir da keine beweisbaren Lösungen finden, fangen wir an zu fantasieren und uns unglaublich pseudologische Geschichten zu erzählen, die zwar Blödsinn sein können, aber sie geben uns zunächst mal Antworten und damit Sicherheit. Es gibt so einen schönen Leitsatz in der Psychologie, der lautet, der Mensch, er hat ein größeres Bedürfnis nach Sicherheit als nach Wahrheit.
Ja, dann wenden wir uns mal von der Vernunft ans andere Ende der Skala. Zur vielleicht größten Macht auf Erden, der Liebe. Von Ihnen habe ich einen Satz mir rausgestrichen. Ohne meine Frau wäre ich nichts.
Ja, das ist wahr.
Das ist aber ein zwiespältiger Satz.
Echt? Finden Sie?
Ohne meine Frau wäre ich nichts.
Also, sagen wir so, ich würde existieren, aber ich würde wahrscheinlich verhungern, weil ich des Kochens nicht mächtig bin.
Das kann man lernen.
Ich würde auch nicht wissen, wie ich meine Wäsche mache. Ich würde auch, unser Garten wäre verwildert und ich weiß nicht, ob meine Kinder so toll wären, wie sie sind, wenn meine Frau nicht ein viel stärkeres Auge auf sie haben würde als ich, weil ich ständig unterwegs bin. Dann, also ich meine das eigentlich wirklich wertschätzend. Ja. Meine Frau rettet mich jeden Tag davor, dass ich nicht völlig vergeistige.
Dann müssen Sie aber auch zusammenbleiben, weil mein Blick fällt noch auf Ihre Widmung in dem Buch Kopf hoch im Neuen.
Ja.
Meiner geliebten Frau Stefanie, unsere gemeinsame Zuversicht macht uns unverwundbar.
Ist Ihnen das aufgefallen?
Ja, sofort.
Soll ich Ihnen sagen? Soll ich Ihnen was sagen?
Gern.
Sie sind der Allererste, dem das auffällt, der mich darauf anspricht.
Aber wenn das nicht ein zentrales Motiv ist.
Ja, ich werde es nur anreißen. Meine Frau hat eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit hinter sich. Ich wollte es im Buch nicht beschreiben, weil ich nicht Sentimentalität schüren wollte. Ich wollte mein Buch nicht verkaufen über ein persönliches Lebensschicksal. Aber meine Frau hat ein sehr, sehr schweres Tal durchschritten. Und das Jahr, in dem das Buch erschien, ging es darum, um ihr Leben zu kämpfen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Sie sind wirklich der Allererste von allen Fernseh-, Radio- und Journalisten oder Redakteuren, die mich darauf ansprechen. Ich sage es ganz grob, ich sage es auch gerne, aber ohne Details. Und das war ein sehr anstrengendes Jahr, in dem wir auch sehr zueinander fanden, nochmal auf eine besondere Weise, weil wir zusammen kämpfen mussten. Und wir haben beide Zuversicht gebraucht. Und das war nicht der Grund für das Buch, aber ein Anlass. Und insofern entstand es zur richtigen Zeit.
Dann lassen wir es auch dabei bewenden und mit dem biblischen Spruch, die Liebe ist die größte unter ihnen, oder?
Ja, so ist es. In unserem Hochzeitsring steht ein schöner Satz. Der Geist, der allen Dingen innewohnt, ist die Liebe. Und das hat sich in dem Jahr durchaus bewahrheitet.
Und jetzt gehen wir aber noch mal ein bisschen down to earth, bevor es zu metaphysisch wird. Wir haben ja gesprochen, wie bleibt man seelisch stabil und gesund in diesen bewegten Zeiten. Sie sagen, Handeln ist das beste Mittel gegen Hadern, macht was mit den Händen, geht raus in die Natur, eine Stunde unerreichbar sein. Nehmen Sie sich für die nächsten Tage was vor, das Sie noch nie gemacht haben. Warum das?
Weil wir dann, wenn wir Neuland betreten, lernen, mit Ungewissheiten besser umzugehen. Menschen, die immer nur das tun, was sie schon kennen, entdecken nichts Neues, sondern sie lernen auch nicht, mit Ungewissheit umzugehen. Das ist das, womit wir unser schönes Gespräch begannen. Wir leben ja in einer Welt, die von viel mehr Ungewissheit gekennzeichnet ist und es wahrscheinlich auch sein wird. Wir werden also lernen müssen, mit den Gefühlen von Unsicherheit zu leben. Und man kann sich ein bisschen das angewöhnen, trainieren, indem man immer wieder rausgeht und ganz bewusst Zustände der Ungewissheit übt und sich bewusst da hineinbegibt, in so kleine kalkulierte Risiken. Mal irgendwie im Restaurant etwas essen, was man noch nie gegessen hat. Das ist banal, aber es führt dazu, dass unser Gehirn sich mit neuen Dingen auseinandersetzt und sich auf etwas Neues einlässt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Man macht in über 80% der Fälle im Nachhinein die Erfahrung, hey Mensch, war gar nicht so schlimm, war sogar super. Und je öfter wir das machen, und das zeigen uns Studien, desto stabiler und toleranter wird man mit ungewissen Wegänderungen im Leben.
Und für manche ist ja einer Tipp auch schon eine Herausforderung. Das nächste Wochenende ohne Plan.
Ja, zum Beispiel.
Treiben lassen.
Ja, genau. Ich habe so viele Menschen, manchmal ertappe ich mich selber auch dabei, die ihr Leben wie eine Excel-Tabelle führen und alles planen und vorhersehen und zeitlich strukturieren, eben nicht nur die Arbeit am Schreibtisch, sondern auch ihre Freizeit am Wochenende. Und mal einen ohne Plan Sonntag zu machen, einfach drauf loszuleben, zu essen, wenn man Hunger hat und nicht, wenn 12 Uhr ist. Und ins Bett zu gehen, wenn man müde ist und nicht, wenn die Tagesthemen durch sind. Und alles so zu machen, wie es sich gerade ergibt, kann sehr heilsam sein, weil man das runterbringt, Stress reduziert und weil es einen neue Dinge entdecken lässt. Und je öfter wir das machen, desto stabiler werden wir im Umgang mit der Ungewissheit.
Abenteuer des Alltags. Sozusagen. Aber nehmt dem Busch nicht seine Schokolade und seinen Rotwein. Oder?
Bitte nicht. Woher wissen Sie das denn?
Ich weiß so vieles. Ja, danke. Stimmt. Danke nach Hamburg,
Volker Busch. Sehr gerne. War mir eine totale Freude. Es ist keine Schokolade hier, aber ich denke sie mir. War mir eine große Freude.
Mir auch. Das Gespräch mit Volker Busch finden Sie in der ARD Audiothek. Und dort auch legendär und preisgekrönt unser Radio Wissen. Das erkundet mit Neugier und Tiefgang alle Lebenswelten.